Hallo, hier ist Mirko.
Hallo, und hier ist Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com.
Heute, wir beide sind noch etwas verschnupft, widmen wir uns der nächsten Geschichte von H.P. Lovecraft, die im Sommer 1917, kurz nach The Tomb, geschriebene Erzählung Dagon. Und wir sagen Unheil. Erschienen im November 1919 im Vagrant von W. Paul Cook und 1923 bei Weird Tales. Die erste Erscheinung, die erste Erzählung im Weird Tales Magazine, die Lovecraft dort veröffentlicht hat. Dagon, eine bekannte Geschichte. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Inhalt an, Axel.
Ja, einverstanden. Wie nicht selten bei Lovecraft wird das Geschehen in Dagon in der Rückschau geschildert. Im vorliegenden Fall handelt es sich hier um einen Briefschreiber, der offensichtlich einen Abschiedsbrief verfasst. Und bevor der nicht näher genannte Schreiber auf seine Erlebnisse zu sprechen kommt, erfahren wir, dass er drogenabhängig und finanziell am Ende ist, und er kündigt quasi hiermit seinen Selbstmord an, indem er nämlich beabsichtigt, sich aus dem Fenster seiner Mansarde auf die Straße zu stürzen. Was den armen Teufel in seine bedauerliche Lage gebracht hat, das liest sich nun wie folgt. Er war während des Ersten Weltkrieges Frachtaufseher auf einem Dampfer auf dem Pazifik, bis das Fahrzeug einem deutschen Kaperschiff zur Beute wurde. Die gefangengenommenen Matrosen wurden zwar anständig behandelt, allerdings nicht sehr gut bewacht, so dass dem Erzähler schon nach wenigen Tagen die Flucht in einem mit Lebensmitteln versehenen Boot gelingt. Er treibt einige Tage, ohne sich besonders gut orientieren zu können, auf dem offenen Meer, und eines Nachts wird er von unruhigen Träumen heimgesucht und findet sich am darauffolgenden Morgen auf einer, wie es heißt, schleimigen Fläche höllisch schwarzen Sumpflandes. Verfaulte Fische sowie andere unbeschreibliche Dinge bedecken diesen Sumpf, der sich im Übrigen in unüberschaubaren Dimensionen erstreckt. Die Erklärung unseres Protagonisten sieht ein beispielloses vulkanisches Aufbäumen vor, durch das ein Teil des Meeresbodens an die Oberfläche gekommen ist. Genauer gesagt, Regionen, die seit unzähligen Jahrmillionen unter unermesslichen Wassermassen verborgen gewesen waren. Ja, 2 Tage verharrt der Matrose im Boot, bis der Boden so weit an Festigkeit gewonnen hat, dass er betretbar ist, und ausgestattet mit einem Lebensmittelvorrat macht er sich nun daran, das seltsame Eiland zu erkunden. Fern im Westen erblickt er einen Hügel, der ihm dabei als Ziel dient. Die Reise wird aufgrund der öden Umgebung, des entsetzlichen Fischgestanks sowie der erbarmungslos scheinenden Sonne zu einem anstrengenden Trip. In der Nacht, bevor er den Hügel erreicht, der Chronist abermals von wilden Träumen heimgesucht, Träume von so unvorstellbarer Natur, dass er nicht wieder einschlafen mag und sich stattdessen weiter auf den Weg begibt. Er erreicht in derselben Nacht noch den Hügel, erklimmt denselben und blickt in einen unermesslichen Krater oder Abgrund, der auf seinem Grund mit Wasser gefüllt ist. Er klettert hinunter und erblickt auf der gegenüberliegenden Hügelflanke einen im Mondlicht weißlich schimmernden Gegenstand. Und dieser Gegenstand stellt sich als ein wohlgeformter Monolith heraus, der vor irgendeiner langen Zeit offenbar von Menschen bearbeitet worden ist. Beim Näherkommen hat er die Möglichkeit, den Monolith näher in Augenschein zu nehmen. Das Kunstwerk ist mit einer Art Hieroglyphen bedeckt, die die Meeresfauna versinnbildlichen. Und weiter finden sich Flachreliefs auf dem Stein, welche fantastische Fisch-Mensch-Hybriden darstellen. Und während unser Mann noch die fremdartigen Zeichen auf diesem Stein studiert, kommt die Oberfläche des Wassers in Bewegung und unvermittelt bricht irgendein riesenhaftes Ding, ein Lebewesen hervor, das den Monolithen emporschnellt und gigantische, mit Schuppen bedeckte Arme darum legt. Das ist jetzt zu viel für den Erzähler. Er ergreift die Flucht, kommt irgendwie zum Boot zurück und findet sich schließlich in einem Krankenhaus in San Francisco wieder, wo ihn der Kapitän des Schiffs, das ihn auf dem Ozean aufgenommen hatte, abgeliefert hat. Nachforschungen nach der seltsamen Insel im Pazifik bleiben ohne Erfolg. Allein die gesehenen Eindrücke lassen den Erzähler nicht mehr los und verfolgen ihn weiterhin. Er durchleidet regelrechte Visionen von unheimlichen Meeresbewohnern, die uralte Steingötzen verehren und nur auf den Tag warten, bis sie die Herrschaft über die Menschheit übernehmen können. Und während er dies niederschreibt, vernimmt er ein Geräusch. Ein gewaltiger, glitschiger Leib, der sich von außen gegen die Tür seines Zimmers drückt. Und die letzten Worte lauten: Gott, diese Hand, das Fenster, das Fenster. Ja, Ende der Geschichte.
Unheil.
Unheil.
Auf dem Meeresgrund. Unheil. Ja, was soll man sagen? Ich finde diese Geschichte beeindruckend. Mir gefällt sie. Sie ist gar nicht lang, paar Seiten bloß. Aber wie wir ja schon bei The Tomb festgestellt haben, ganz viele Dinge angelegt in dem, was Lovecrafts späteres Werk ausmacht. Ja, gerade noch viel mehr als The Tomb, das Thema des Meeres, auf dem sich jemand befindet, und all die unheimlichen und abscheulichen Wesenheiten, die im Meer sich aufhalten und nur darauf warten, die Menschheit ins Unheil zu stürzen. Ja, das war Dagon. Axel, entstanden ist die Geschichte nach einem Traum, wie Lovecraft selber mal geschrieben hat.
Ja, richtig. Der
hat also offen.
Ja, der ganze Traum ist uns zwar nicht mehr überliefert, aber es gibt tatsächlich entsprechende Aussagen von Lovecraft selbst. Zum Beispiel hat er in einem Essays aus dieser Essay-Reihe in Defense of Dagon, hat er das rekapituliert, dass er diese Fischwesen tatsächlich im Traum gesehen hat. Also das muss ein sehr lebendiger Eindruck für ihn gewesen sein.
Er geht auch darauf ein, es gibt eine Kritik von John Ravenor Bolan im Translantic Circulator. Das ist eine englisch-amerikanische Journalistengruppe, die Manuskripte und so weiter ausgetauscht haben. Und die Frage war, wie es denn sein kann, von Bullen die Frage, wie es denn sein kann, dass der Protagonist da in diesem Schleim feststeckt und dann trotzdem in der Lage ist, sich fortzubewegen. Und die Antwort von Lovecraft in dem Essay in Defense of Dagon ist dann tatsächlich so: Natürlich kann er das, denn ich habe es geträumt. So, wenn Lovecraft sagt, ich habe es geträumt, dann ist alles möglich. Ich finde, das ist so eine Sache, interessant, dass jemand hier diese Frage stellt, wohl auch öffentlich gestellt hat an Lovecraft und Lovecraft sich bemüßigt fühlte, das zu beantworten. Manchmal ist es gar nicht notwendig, sehr ins Detail zu gehen. Das tut der Story keinen Abbruch, ob er nun wirklich durch den Schleim kriechen konnte oder nicht. Das ist völlig egal. Ich habe mal eine Story geschrieben, ich glaube, der Tunnel hieß sie. Die ist vor Jahren mal im Liberate Me erschienen. Und da ging es darum, dass jemand in einer Unterführung eingesperrt ist und irgendwelche Wesenheiten ihn dann verfolgen in der Dunkelheit. So, und diese Wesenheiten verschwinden dann. Da gab es eine Kritik im Horrorforum, horrorforum.net, dass sich das ja hätte ausführen können. Was denn das für Wesenheiten gewesen sind? Das ist völlig uninteressant. Niemand will das wissen. Mhm. Es geht um den reinen Effekt in diesem Moment. Ja, natürlich stelle ich mir die Frage, was ist Dagon gewesen und was zum Teufel ist das für ein Monolith? Und seit dem ersten Lesen von über 20 Jahren habe ich mich gefragt, warum oder umschlingt er diesen Monolithen eigentlich? Was macht er da? Was macht Dagon mit diesem Monolithen? Hat er den besonders gern oder was auch immer? Das ist so der Punkt in der Story, den ich eigentlich eher lustig finde. Nichtsdestotrotz die Geistesverfassung des Protagonisten, des Erzählers und nachher, dass er dann wie so viele Lovecraft-Protagonisten schreiben muss, er ist wahnsinnig geworden oder er ist kurz vor dem Wahnsinn, kann sich nur durch Drogen von dem Ganzen einigermaßen zurückhalten, kann diese Droge nicht mehr kaufen, ist pleite und hat furchtbare Angst, muss aber noch in seinen letzten Zügen und er ist entschlossen zum Selbstmord noch der Menschheit berichten, was er gesehen hat. Egal wie glaubwürdig oder unglaubwürdig es ist, er hat den inneren Zwang, das loszuwerden und sich dann eventuell umzubringen. Das passiert ja einigen Lovecraft-Protagonisten.
Ja, und ich meine, dass das wirklich so ein Element in dieser Geschichte ist, das Lovecraft hinzugedichtet hat. Also man merkt dieser Geschichte schon an, dass sie aus einem Traum heraus entstanden ist. Deswegen werden gewisse Dinge auch nicht plausibel erklärt, zum Beispiel, was dieses schwarze Ding ist und warum das auch gerade in dem Moment auftaucht, wo der Erzähler sich da in aller Ruhe diesen Monolithen anschaut. Das ist ja auch ein schöner Zufall, dass es gerade in dem Moment dann da hervorschnellt. Und wie du schon sagtest, warum umschlingt es mit seinen Schuppenarmen diesen Monolithen in dem Moment? Wie gesagt, das ist, würde ich sagen, ist das Traumfragment. Und dann hat Lovecraft eben sich ja diesen Erzähler ausgedacht und ja, hatte einfach versucht, diesen Effekt noch weiter zu steigern, indem er ja da so eine bemitleidenswerte Person draus macht, die irgendwann drogenabhängig geworden ist, wahrscheinlich sein gesamtes Geld aufgezehrt hat, weil er nicht in der Lage war, irgendwie einer Arbeit nachzugehen und dann eben ja, dieser Höhepunkt, in dem die Geschichte dann auch ausläuft, so. Also wir stehen kurz, wir beobachten ihn ja, wie er kurz davor ist, sich aus dem Fenster seiner Mansarde auf die Straße zu stürzen. Aber ich bin da ganz bei dir. Diese Fragen, diese offenen Fragen, die diese Geschichte möglicherweise hinterlässt, die bedürfen überhaupt keiner Klärung. Das ist ja sowieso auch so ein Element der Kurzgeschichte oder ja, gehört zur Technik der Kurzgeschichte, dass eben nicht alles ausformuliert werden muss. Also wir starten mit einem relativ offenen Anfang und steigen auch mit einem relativ offenen Ende aus dieser Geschichte aus. Denn das ist ja auch so eine große Frage bei Dagon, was passiert da eigentlich am Ende? Was drückt sich da oder drückt sich tatsächlich ein gewaltiger, glitschiger Leib gegen die Türe? Oder ja, ist das eben die Halluzination des Erzählers?
Es wird tatsächlich gesagt, dass es gibt Leute, die sagen, da ist das Monster, was dann kommt, also sprich Dagon, aber das wird wohl kaum möglich sein, wenn der wirklich so groß ist. Es ist auch gar nicht relevant. Möglicherweise ist der Protagonist wirklich wahnsinnig geworden. Ja, und das ist einfach nur seine Fantasie, die da mit ihm durchgeht. Was wir sagen können, ist, dass dieser Traum in sehr starken Eindruck auf Lovecraft gemacht haben muss. Und das kommt ja häufiger vor. Er benutzt ja sehr oft Träume von sich selber als Material. Call of Cthulhu ist da ein Beispiel für. Und er, was er da als Hauptmaterial hat, eben diesen Traum, da bastelt er verschiedene Referenzen drum und baut eine Story auf. Referenzen wie zum Beispiel der Erste Weltkrieg. Da geht es auch, er kennt das Unglück der Lusitania, also eines Schiffs, das von einem deutschen U-Boot am 7. Mai 1915 angegriffen wurde und 1200 Menschen sind dort gestorben und Lovecraft hat ein Gedicht geschrieben, The Crime of Crimes. Dann natürlich die Referenzen auf Paradise Lost, also Doré, und das in dieser frühen Geschichte taucht das Wort Zyklopien, also zyklopische Gebäude, zyklopische Bauwerke, die ja später des Öfteren zitiert werden, taucht hier zum ersten Mal auf. Zeigt also, hier haben wir eine Eigenschaft in der Lovecraftschen Architektur, wenn es auch hier bloß ein gewaltiger Monolith ist, die er mit dem Unheimlichen und mit dem Unheil in jedem Fall immer in Verbindung bringen wird. Das ist sowieso sehr stark. Architektur und Lovecraft, was repräsentiert Architektur? Und dann natürlich Dagon. Wer ist Dagon? Dagon, das weiß man ja mittlerweile auch, ist der Gott der Philister, dessen Tempel in Gaza und Asdod standen. Das wird auf den Namen Dag, einer Fischart zurückgeführt, aber es gibt auch Leute, die verbinden ihn mit dem Fischgott Ea, einem Wassergott, oder eben das Wort Dagan, was Korn bedeutet, als ein Gott der Landwirtschaft. Und Dagon wird dreimal in der Bibel erwähnt, unter anderem in dem Buch Richter, wo berichtet wird, dass dem Gott Dagon Schlachtopfer dargebracht werden. In dem Buch Samuel, in dem sehr ausführlich beschrieben wird, dass die Philister die Bundeslade in den Tempel Dagons gebracht hatten und am nächsten Tag die Dagon-Statue zerstört gewesen ist. Und hier wird auch Dagon ein humanoider Gott mit Menschenhänden und Fischrumpf beschrieben. Und in dem Buch Chronik wird Dagon ebenfalls nochmal kurz erwähnt. Ja, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, inwieweit ist das relevant? Und ich habe keine Antwort gefunden, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß es einfach nicht, ob Lovecraft einfach nur den Namen genommen hat, verbunden mit der Vorstellung des Gottes der Philister. Ich kann es gar nicht so genau sagen.
Ja, es finden sich ja schon Spuren einer Verehrung in dieser Geschichte und auch wenn wir das nicht machen wollten, nachher in Shadow over Innsmouth wird es ja auch einen Kult des Dagon geben. Also er hat sich dieses Motiv der kultischen Verehrung, das hat er sich da schon entliehen. Gleichwohl, ja, ist das jetzt wirklich kein antikisierender Stoff? Also es spielt tatsächlich keine weitere Rolle, dass das jetzt ausgerechnet die Philister gewesen sind, die da in echt, sage ich mal, den Dagon verehrt haben. Denn bei Lovecraft wird es sich da noch um eine andere Rasse gehandelt haben. Und nachher in Innsmouth sind es eben die sogenannten Innsmouth-Leute.
Richtig, es spielt auch keine Rolle, ob das diese Referenz so gewollt ist. Irgendwo muss er den Namen ja herhaben.
Genau, den Namen. Ja. Genug. Den Namen hat er halt genommen, aber ja, ansonsten ist das, glaube ich, gibt eine Recherche in der Richtung relativ wenig her. Wir hatten beim letzten Mal schon einen William Fulweiler erwähnt, der in der Osterausgabe von Crypt of Cthulhu 1986 sich beide Geschichten vorgenommen hat, weil sie eben in so einem zeitlich sehr engen Rahmen zusammenhängen, The Tomb und Dagon. Und dort, auch das habt ihr bestimmt schon mal gehört, wird als ein möglicher Einfluss für Dagon Fishhead genannt. Das ist eine Kurzgeschichte eines Schriftstellers namens Irvin S. Cobb. Die ist erstmals erschienen am 11. Januar 1913 in der Zeitschrift Cavalier. Und das ist auch eine Story um einen Mensch-Fisch-Hybriden, der im Realford Lake in Tennessee haust und dort der Freund aller dort lebenden Fische ist. Diese Geschichte fängt auch mit einer sehr interessanten naturgeschichtlichen Schilderung an, wie dieser Realford Lake entstanden ist in der Erdzeitgeschichte. Und das ist tatsächlich auch so ein Motiv, das könnte Lovecraft zugesagt haben, denn neben den ganzen wirklich handfesten Elementen, die Geschichte bietet, wie der Erste Weltkrieg und die literarischen Anspielungen, Paradise Lost und so weiter, ist natürlich auch die Erklärung interessant, wie dieses schleimige Eiland da sich, wie sich das aus dem Ozean erhoben hat, so dass das eben ein vulkanisches Aufbäumen gewesen ist von beispielloser Größe und ja, dadurch ist eben ein Stück Meeresboden nach oben gekommen. Mich erinnert das auch mal einmal mehr wieder an Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dort gibt es ja ein unterirdisches Meer, das sogenannte Liedenbrock Meer, benannt nach seinem Entdecker, dem deutschen Professor Liedenbrock, der ja dort eine Hauptrolle übernimmt in der Geschichte. Und ja, in diesem Liedenbrock-Meer tummeln sich eben auch urzeitliche Schrecken, also in dem Fall Dinosaurier. Das ist so ein weiterer Punkt, der mir bei der Lektüre wiedergekommen ist. Der erwähnte Fulweiler erwähnt noch den Namen Edgar Rice Burroughs mit seinen Pellucida-Geschichten und Unterweltgeschichten. Das ist ja auch so ein Material, was wir, glaube ich, schon im Zusammenhang mit Lovecraft erwähnt haben. Eben solche Parallelwelten, die ungeahnte Schrecken bergen.
Ja, vor allen Dingen den Schrecken des Meeres, was immer wieder auf Lovecrafts Abneigung gegen Meeresfrüchte ins Feld geführt wird. Mhm. Das wird ja auch immer wieder erwähnt. Es gibt einen Film, der heißt Dagon. Und wie ich festgestellt habe, mit Schrecken ist er aus dem Jahre 2018. Blödsinn, 2001. Mhm. 2018. Wir haben 2018.
Richtig.
Ist ein spanischer Film.
Ach, der.
Ist ein spanischer Film. Mhm. Genau, Regie Stuart Gordon natürlich. Ja. Und der heißt Dagon. Oder im Original, im spanischen Original, ja, wie würde ich es aussprechen? Dagon, La Secta del Mar. Und dann im Hintergrund Gitarrenmusik. Folgt aber im Wesentlichen der Geschichte Shadow over Innsmouth.
Mm, richtig.
Also die ganze Handlungsebene ist eher Shadow over Innsmouth. Jetzt unabhängig von unserer Betrachtung von Dagon, ein atmosphärisch ziemlich gut gemachter Film, wie ich finde. Also der gefällt mir. Hat aber leider mit unserer Story überhaupt nichts zu tun. Was mehr mit unserer Story zu tun hat, ist die Aussage, dass wie The Tomb, The Case of Charles Dexter Ward in der leichten Fassung ist, ist Dagon, The Call of Cthulhu ebenfalls in der leichten Fassung möglich, kann man so sagen, ja. Dagon später in den Cthulhu-Mythos, in das Mythos-Bestiarium eingefügt, ist aber eigentlich eine völlig eine Nebenfigur. Und interessanter als die Tatsache, dass es da diesen Dagon gibt, finde ich immer noch den Protagonisten. Wir haben ihn ja jetzt nun schon einige Male geschildert, der wahnsinnig wird oder wohl geworden ist, der seine Drogen nimmt, im Mansardenzimmer hockt, da kann man wahnsinnig werden. Ja, insbesondere wenn es super heiß ist. Mhm. Kleiner Gruß an den Kollegen Daniel Neugebauer, der unterm Dach wohnt. Und dass er das dann da sitzt und diesen Bericht schreibt und etwas an die Tür klopft. Ich finde, das ist eine wunderbare Darstellung, eine wunderbare atmosphärische Darstellung der Situation dieses Menschen.
Ja, ich habe jetzt auch, wo du gerade den Daniel erwähnt hast, für seinen Verlag etwas übersetzt, was so ein Briefrollenspiel ist, wo man also Briefe schreibt. Das wird dort erscheinen und da gibt es auch ein Lovecraftiges Setting. Und das fängt eben auch mit so einer Erklärung an, dass viele von Lovecrafts Erzählungen in Form von Briefen geschrieben seien. Also ob das jetzt viele sind, das kann ich jetzt so zahlenmäßig gar nicht belegen. Aber du wolltest ja vorhin auch schon darauf hinaus, oder viele Leute werden wahnsinnig und halten ihre Schilderungen oder bringen ihre Schilderungen in Form von Briefen zustande, indem sie halt die Sachen rekapitulieren. Und dafür ist natürlich Dagon auf jeden Fall ein gutes und ein frühes Beispiel.
Und wie eben ein nicht provoziertes Ereignis in der Natur, also sprich diese vulkanischen Aktivitäten da, das Land nach oben bringen, so wie es bei Call of Cthulhu später ist. Also es ist wie bei vielen Protagonisten, die entweder aus Neugier, wie in Tomb, auf das Unheimliche stoßen oder eben völlig zufällig. Ja, der Erzähler von Dagon hat absolut nicht vorgehabt, an dieser Stelle im Meer zu landen. Und er wird zufällig ansichtig einer Wahrheit, die jenseits von all dem sind, was wir naturwissenschaftlich erklären können. Und das passiert einem Lovecraft-Protagonisten verdammt oft, dass man durch puren Zufall irgendwie hinter die Schleier schaut. Ja. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, ein Lovecraft-Protagonist zu sein.
Ja, das ist richtig. Aber das ist vielleicht, wenn man denn so will, auch das einzige Manko an Dagon, dass es eben so kurz ist und dass hier überhaupt nichts motiviert ist. Ganz im Gegensatz noch zu The Tomb, das ja eigentlich über einen relativ ausdrucksstarken Charakter oder Figur verfügt hat, wo man wirklich auch eine Motivation erkennen konnte. Und hier ist das eben wirklich, ja, dieser bedauernswerte Erzähler, der aufgrund einer Kette unglücklicher Zufälle in diese Lage kommt, in die er eben nun gekommen ist. Und Ich mag die Geschichte auch, aber sie hinterlässt einen oder sie hinterlässt mich eben wirklich so ein bisschen mit so einem recht flauen Gefühl. Irgendwie hätte ich mir immer noch gewünscht, dass aus dieser Idee selbst noch mehr gemacht worden wäre. Und das haben wir dann tatsächlich erst später in Call of Cthulhu, wo dann relativ komplexe Geschichte auf verschiedenen Ebenen auch erzählt wird und wo wir diesen Motiven dann wieder begegnen. Also dieser kultischen Verehrung irgendwelcher Meereswesen, inklusive dann der gezielten Beschwörung und auch die Hinweise, dass das eben etwas ist, was eigentlich ursprünglich aus dem Weltall auf unsere Erde gekommen ist und so weiter und so fort. Also Dagon ist
Lovecraft.
einfach nur ein
Ja.
Eindruck, ne? Das ist ein ganz starker
Ja, ja,
Eindruck und
ja.
das sind so ganz, ganz starke motivische Schnipsel, die hier drin vorkommen, aber als Geschichte finde ich, ist es deutlich schwächer als The Tomb, was die reine Konstruktion angeht.
Das ist schon richtig, aber hier läuft sich Lovecraft quasi warm für seine großen Themen. Also da fängt er jetzt erstmal an, ja, seinen Sparringspartner zu finden.
Der
Und
Horror,
erst später.
ja, der
Ja.
Horror wiederum, der ist natürlich um Längen interessanter als in The Tomb, wo es ja relativ konventionell
Ja, das
zugeht, wenn
ist
wir mal jetzt von diesem
richtig.
Motiv der Nekromantie oder dieser Totenliebe absehen. Aber diese Art des Horrors, die er
Ja.
hier entwirft, wie du schon sagtest, so, wo er sich hier warm läuft, das deutet natürlich schon in eine viel interessantere Richtung als dieser Edgar Allan Poe-artige
Das
Horror.
Ich wollte gerade sagen, das eine ist eindeutig Edgar Allan Poe und vielleicht auch Ambrose Bierce. Das ist so konventionell, das hast du gesagt. Und das andere ist eben genau das, was Lovecraft in die Horrorliteratur quasi, ja, man kann schon sagen, er ist der Vorreiter des kosmischen Schreckens. Das ist das, was wir jetzt hier gesehen haben. Direkt in der zweiten größeren Geschichte entfesselt er den kosmischen Schrecken. Das, was später sein Thema wird. Ja, die Metapher. Die Metapher für das, dass wir völlig irrelevant im Kosmos sind, dass die Menschheit gar nichts zählt, sagt er ja auch in der Geschichte Dagon, dass hier Mächte am Werk sind, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und das wiederum finde ich auch interessant in Opposition zum Ersten Weltkrieg, was ja schon ein unvorstellbares Gemetzel gewesen ist, ein Krieg, wo das hat niemand so vorausgesehen, wie das passiert. Was da passiert für Grausamkeiten, das war keinem bewusst, das hat man so nicht erwartet. Der Stellungskrieg und das MG-Feuer und auch noch auf See, die Lusitania wird erwähnt. Das sind alles Dinge, mit denen man so nicht gerechnet hat. Und diesen Schrecken, diesen realen, von Menschen verursachten Schrecken gegenüberzustellen, einem kosmischen Schrecken, wo die Menschheit einfach glaubt, sie hat hier etwas getan, etwas unvorstellbar Grausames, dass das noch übertroffen werden könnte von den Wesenheiten, die im Verborgenen leben und die einfach nur sich bemühen müssten, die Welt wieder zu beherrschen. Das finde ich auch interessant.
Ja, das ist ja der Aspekt, der ganz am Schluss erwähnt wird, der, soweit ich aber weiß, selten mal diskutiert wird. Das stimmt schon, was du gesagt hast mit dem Ersten Weltkrieg. Und tatsächlich ist es ja so, dass der Erzähler befürchtet, dass sich diese unheimlichen Meeresbewohner eines Tages aufschwingen könnten, um eine von den Kriegen geschwächte Menschheit, so heißt es dort sinngemäß, ne, um eine von den Kriegen geschwächte Menschheit, ja, um die dahin zu raffen, um leichtes Spiel mit denen zu haben. Also erst demoralisiert sich die Menschheit untereinander und dann ja, hat man eben leichtes Spiel mit denen. Also da, dieser Hinweis auf das
Ja,
Zeitgeschehen, der kommt
genau.
dann zum Schluss nochmal drin vor. Ja.
Das ist fast wie eine moralische Warnung.
Ja.
Könnte man, ja, ich interpretiere da jetzt ein bisschen viel rein, aber tatsächlich habe ich gerade die Assoziation an den unglaublichen Film von Roland Emmerich, Independence Day, wo Jeff Goldblum sagt, wir müssen die Erde noch mehr kaputt machen, damit diese Außerirdischen endlich abhauen. Ne? Also, oder der Tag, an dem die Erde stillstand. Ja, wo es dann auch heißt, wie die Erde ist total zugrunde gerichtet und sie gehört nicht euch. Und ihr habt bewiesen, dass ihr es nicht drauf habt. Und das ist ja ein wiederkehrendes Motiv in der Science-Fiction-Literatur. Immer wieder wird gezeigt, die Menschen haben es eigentlich nicht drauf und alles, was von außen kommt, hält uns entweder die moralischen Spiegel vor die Nase und sagt, schaut mal, was ihr für Typen seid. Oder die Erde ist durch interne Konflikte so geschwächt, dass jede andere Macht leichtes Spiel hat, sie zu übernehmen.
Mhm.
Gut. Tja, Axel, Dagon, Unheil, das war's.
Unheil, ja.
Kurze Geschichte, kurzer Podcast. Unheil. Aber nichtsdestotrotz, mir hat's mal wieder Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Was ist beim nächsten Mal dran? Was müssen wir machen?
Ja, das müssen wir noch ausdiskutieren. Also eigentlich wäre A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson und ein Sweet Ermengate dran. Oder wir gehen gleich zu Polaris über.
Ich bin wieder da. Kleine technische Störung. Nein, ich würde vorschlagen, wir machen die beiden ersten Stories, Samuel Johnson und Sweet Ermengate, in einer kurzen Folge.
Genauso würde ich es auch vorschlagen.
Und dann widmen wir uns Polaris. Da möchte ich, ja, da, ich würde einfach Polaris gerne abfeiern. Ich mag Polaris. Okay, ja, liebe Insiders, das war's von uns für heute. Wir haben besprochen die Story Dagon in mannigfaltiger Form im Internet verfügbar, aber auch natürlich beim Fester Verlag, beim Surkamp Verlag und wo haben wir sie noch? In den diversen anderen Nachdruckverlagen kann man sie auf jeden Fall lesen. Lohnt sich. Schöne kleine Geschichte mit ihren kleinen Schwächen. Aber wie gesagt, Lovecraft fängt gerade erstmal an zu trainieren. Der wird noch besser. Gut, ich verabschiede mich mit den allerbesten Grüßen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut.